Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Karneval, unser Thema heute. Ich muss gestehen, mir ist das närrische Treiben eher fremd. Wahrscheinlich bin ich da geografisch und religiös vorbelastet. Aber ich habe vor der Sendung mit jemandem gesprochen, der den Karneval nicht nur lebt, sondern auch glaubt. Mit Willibert Pauls nämlich, seines Zeichens katholischer Diakon, also nicht geweihter Seelsorger und Karnevalist. Pauls lebt und liebt den Karneval so sehr, dass er ihn sogar theologisch deutet. Und das wollte ich mir von ihm genauer erklären lassen. Natürlich vor der Sendung, denn an diesem Wochenende und an den nächsten tollen Tagen bis Aschermittwoch steht Willibert Pauls in der Bütt. Aber vorher wollte ich von ihm wissen, warum eigentlich ist der Karneval für seine Anhänger so wichtig?
Also, es gibt einen Psychotherapeuten namens Wolfgang Oelsner, der kommt natürlich aus Köln. Und der hat gesagt, wenn es Karneval nicht gäbe, müsste man ihn aus therapeutischen Gründen erfinden. Das heißt, eine begrenzte Zeit, das ist ganz wichtig, hat Goethe ja schon gesagt, ne, über die tollen Tage, sie wären zu loben, wenn es kurz ist und begrenzt. Also es muss eine begrenzte Zeit sein, wo die bürgerlichen Gesetze für eine Zeit lang ausgesetzt werden. Das heißt, man darf sich verkleiden, es wird mehr getrunken, mehr gegessen, und das tut der Seele unglaublich gut. Denn wer nie feiert, wird krank. Wer immer feiert, wird auch krank, ne? Aber wer nie feiert, wird krank. Das ist so. Und das ist sehr gesund.
Aber könnte man dann nicht auch sagen, wir ändern einfach die Sachen, die die Seele so im Alltag so einschränken und verzichten dann auf diese eine Woche Ausgelassenheit, wo die Regeln nicht gelten?
Das funktioniert absolut nicht. Ich zitiere nochmal Goethe, löblich ist das tolle Treiben, wenn es kurz ist und begrenzt. Das heißt, ja, das ist also ganz banal. Wenn ich immer feiere, das heißt ja auch normalerweise, wenn man nicht aus Krankheitsgründen abstinent leben muss, Alkohol trinken, über die Stränge schlagen und das führt unweigerlich zur Sucht, wenn ich mir nicht da eine Grenze setze. Und am besten ist eine gesellschaftliche Grenze. Der Philosoph Epikur hat gesagt, Genuss ist die kluge Zügelung maßloser Begierde. Begierde ist immer maßlos. Und wenn ich das weiß, muss ich also mir selber Grenzen setzen. Und dann wird es schön. Und deshalb braucht der Mensch feste Riten und feste Zeiten. Also zum Beispiel der Ritus von Weihnachten, das feiert, ist ein Fest, was weltweit gefeiert wird, selbst dort, wo Menschen überhaupt keine Christen sind. Ja, und ein Ritus gibt Stabilität und ein Ritual. Und einer der schönsten ist eben das uralte Ritual, das für einige Tage vollkommen aus sich rausgehen dürfen. Das ist wunderbar. Aber wenn man es immer macht, ist es A, nichts mehr Besonderes und B, macht es auch krank.
Das kann ich verstehen in Zeiten, die von Einschränkungen und von Mangel gekennzeichnet sind. Und sind unsere Zeiten ja eher von Überfluss gekennzeichnet. Ist dann der Karneval wirklich noch so zeitgemäß?
Also unsere Zeit ist überhaupt nicht frei von Zwängen. Nur sind sie anders als früher. Früher waren es vor allen Dingen religiöse Zwänge, strenge Fastenzeiten, rigorose Moralgebote und so weiter. Das ist einfach ausgetauscht worden, zum Beispiel durch den Fitnesswahn, durch den Gesundheitswahn, durch Selbstoptimierungswahn. Also es gibt eine enorme Menge von gesellschaftlichen Zwängen. Und deshalb sind solche Zeitoasen, sage ich jetzt mal, wo man sich einen Driss darum kümmert, wo man also zum Frühstück sich schon in den Arm nimmt, wildfremde Menschen in Kneipen sich einhaken. Auch da gilt wieder die kluge Zügelung, also wo ist die Grenze zur Übergriffigkeit, aber dass da sich wildfremde Menschen einhaken, schunkeln, singen, alle gesellschaftlichen Klassen aufgehoben werden. Es ist ja wirklich so, dass der Vorstandsvorsitzende als Drag Queen verkleidet, sich mit einem Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin, die sich als Prinzessin oder als edler Prinz verkleidet, Arm in Arm, ja, trinken, sich zuprosten, singen, schunkeln. Und das ist unglaublich schön, wenn es begrenzt ist. Und wenn es schön und echt gefeiert wird, ist eine wunderbare Zeit. Ich sage als religiöser Mensch, das ist ein Vorgeschmack vom Himmel.
Nun sind Sie nicht nur Karnevalist, sondern Sie sind eben auch professionell, beruflich, religiöser Mensch. Sie sind katholischer Diakon.
Ja.
Das kommt einem vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch vor, ist es aber gar nicht, weil der Karneval und die Kirche, die haben ja ganz viel miteinander zu tun. Das fängt schon beim Kalender an.
Ja, ja, historisch. Also der rheinische Ausdruck Fastnacht, wo auch Fasching herkommt, Fastelovend, Fastenabend, Fastnacht, war ursprünglich die Nacht oder der Abend vor dem Beginn der Fastenzeit. Interessanterweise hat ein Papst, den die Römer aus Dankbarkeit Papa Carnevale nannten, das war Papst Martin der V., 1417 bis 32 Papst, der hat diesen Abend ausgeweitet, der tollen Tage, bis zu dem Donnerstag vor der Fastennacht. Donnerstag konnte man anfangen, Straßenkarneval ausgelassen sein, Grenzen sprengen. Der folgende Tag, Freitag, nicht, weil Freitag der Todestag Jesu ist, aber dann Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann kommt Aschermittwoch und alles ist vorbei und man beichtet seine Sünden und man holt sich das Aschenkreuz.
Dann kommt erst der Karneval, dann kommt die Fastenzeit und dann kommt Ostern, quasi die theologische Karnevalszeit, wo ja auch das freudige Ereignis gefeiert wird.
Absolut, also die Wurzeln des Karnevals sind ja in vorchristlicher Zeit. Das ist die Verabschiedung der Wintergeister. Das gibt's in allen Kulturen. Wenn der Frühling kommt, dann ein Jubel, dass die bösen Geister des Winters, wo ja die ganze Natur gestorben ist, plötzlich wieder aufersteht. Und das haben die Menschen immer mit einem ausgelassenen Fest begrüßt. Und aus diesem, ich sag jetzt mal, heidnischen Frühlingsfest wurde dann in christlicher Zeit die Verabschiedung des Fleisches, also die Vorfastenzeit, um aber nichts anderes zu sein als ein Vorecho der eigentlichen Auferstehung. Also das ist ja der Sinn und der Kern aller gesunden Religion. Es gibt ein riesentragisches Missverständnis, dass Religion in seinem Glutkern, in seinem Innersten eine Moralinstanz sei. Religionen sind keine Moralverkündigungsinstanz, das gehört auch dazu. Aber das Wesen von Religion ist die Aussage im christlichen Sinne von Ostern, nämlich die Zusage: Du Mensch hast eine Seele und deine Seele ist kostbarer als das ganze Universum. Und weil deine Seele so einmalig kostbar ist, kann nichts sie zerstören, eben auch nicht der Tod. Das ist die befreiendste, die frohmachendste, die erlösendste Botschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wie es Michelangelo so schön gesagt hat, wenn wir sterben, gehen wir nicht ins Nichts, sondern wir wechseln nur die Räume. Diese Hoffnung, das verbindet alle Religionen, wenn sie gesund sind. Wenn Religionen nicht den Anspruch haben, wir sagen den Menschen, wie sie leben müssen. Oder noch schlimmer, wenn sie sich mit staatlicher Macht und überhaupt mit Macht verschwistert, dann vergiftet sie. Wenn Religion aber erkennt, dass sie eine befreiende Botschaft hat, die sogar dich vom Tod befreit, also spirituell ist, dann macht sie gesund. Und da jedes unbeschwerte Feiern des Menschen auch eine momentane Besiegung des Todes ist, gehört das auch philosophisch, theologisch untrennbar zusammen.
Finden Sie diese befreiende Religiosität leichter auf der Kanzel oder leichter in der Bütt?
Das kann ich gar nicht trennen, weil ich hoffe, dass das die Menschen merken, dass meine innerste Überzeugung ist. Und wenn etwas authentisch ist, dann kommt es immer rüber. Ob du es in der Bütt machst oder ob du es auf der Kanzel machst, wobei historisch interessanterweise das Requisit der Bütt von der Kanzel kommt. Die Menschen im Mittelalter sahen den einzigen Redner ihres Lebens in der Kirche und der stand in so einer komischen halben Tonne, eben der Kanzel. Und wenn sie Scheunenfest, meinetwegen, feierten, dann holte irgendein Spaßvogel eine Holzbütt, imitierte damit den Pastor und war dann eben ja auch ein Redner. Und das ist also hochinteressant, dass das selbst historisch schon miteinander verwoben war. Der Büttenredner war die Persiflage des Kanzelredners. So ist es entstanden.
Sie haben ja den Versuch gemacht, diese Verbindung von Humor und Glauben auch in Buchform der nachzugehen. Mhm. Unter dem Titel Lachen, Leiden, Lust am Leben und sagen dann darin, dass Glaube befreiend sein soll. Und das erkennt man eigentlich besser, wenn man eben auch das Dunkle und das Geheimnisvolle, das vielleicht auch Unverständliche zulässt. Also die Ihre Lösung der sogenannten Theodizee-Frage, der Frage danach, warum Gott Leiden zulässt. Mhm. Ist das wirklich so einfach?
Wenn es einfach wäre, dann wäre ich der klügste Mensch der Welt. Es ist auch ein dunkles Rätsel. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, warum hat er sie nicht ohne Leid geschaffen? Da gibt es ja zunächst mal nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist er ein Monster, unterlassene Hilfeleistung, oder er kann es nicht, dann wäre er nicht Gott. Die einzige Hilfsantwort, aber wie gesagt, das ist nur eine Hilfsantwort. Ich kann die Sonne und das Licht nur schätzen, wenn ich die Dunkelheit der Nacht kenne. Ich kann die Erklimmung eines Berggipfels nur dann in voller Tiefe mit einem überströmenden Glücksgefühl erfahren und schätzen, wenn ich die Mühe des Aufstiegs auf dem Berg auch erfahren habe, etc. etc. Der Gedanke ist allerdings auch nicht neu. Als erstes Leibniz, nachdem übrigens die Kekse benannt sind, weil beide aus Hannover kommen. Leibniz hat gesagt, es ist logisch, dass Gott die Welt erschaffen hat als bestmögliche aller Welten. Da er sie mit Leid geschaffen hat, muss auch das Leid einen Sinn haben, sonst gäbe es nicht. Nur das Tragische ist, wir verstehen es nicht. Ich hoffe, dass ich es verstehen kann, wenn ich, um mit Michelangelo zu sprechen, die Räume gewechselt habe. In dieser Welt können wir die Frage nicht beantworten.
Wie weit hat diese Verbindung von Leid und von Erlösung, von Glück, von Humor Ihnen geholfen, als Sie selber an Depressionen erkrankt sind? Sie haben darüber ja sehr offen gesprochen, auch ein Buch darüber geschrieben, ja. Deswegen frage ich Sie danach.
Ja, das ist gut, dazu fragen, denn das ist so meine kleine Aufgabe, überall zu erzählen, mit das Schlimmste bei dieser Volkskrankheit, Depression, über 5 Millionen Menschen allein in Deutschland leiden darunter. Mit das Schlimmste daran ist, dass es immer noch unter einem Mehltau der Scham behandelt wird. Und Depressionen lassen sich sehr, sehr gut behandeln. Man muss eben nur den Schritt tun, in Fachhände sich zu begeben. Das heißt, wenn die Depression schwer ist, ich hatte sie übrigens von Kindheit an, immer in Schüben, in eine gute psychiatrische Klinik. Das ist eine Oase im Meer der Angst. Und alle, die das jetzt hören, machen Sie den Schritt und gehen in eine gute psychiatrische Klinik. Und dann werden Sie sehen, wie gut man das behandeln kann. In der Depression hilft ja auch kein Glaube, sonst hättest du keine Depression. Ja. Aber ich habe erstmal nie aufgehört zu glauben. Ich habe immer gebetet, auch wenn es null genutzt hat. Aber ich habe natürlich im Nachhinein erkannt, dass die Perspektive, die dich aus der Depression holt, nämlich über den Dingen zu stehen, identisch ist mit der religiösen Perspektive, der österlichen Perspektive.
Über den Dingen stehen heißt aber nicht, dass Ihnen die Dinge egal sind.
Nein, es gibt ja mehrere Formen von über den Dingen stehen. Einmal oberflächlich, das ist kein Ziel, das ist verantwortungslos. Es gibt noch eine schlimmere Form von über den Dingen stehen, das ist Arroganz. Und das ist sowas von erbärmlich. Dann steht man auch über den Dingen, aber, schöner Satz, wer sich für die kleinen Dinge zu groß vorkommt, ist für die großen zu klein. Aber Arroganz ist was Erbärmliches. Aber es gibt eine Perspektive über den Dingen und die ist ja mit Liebe. Unvergesslich hat es das Heinz Rühmann gesagt als Pater Braun. Humor ist eine Erfahrungsform der Religion. Nur wer über den Dingen steht, kann sie belächeln. Also Religion, wenn sie gesund ist, ganz wichtig. Keine fanatische, keine Machtreligion. Wenn Religion vernünftig und wenn sie gesund ist, hat sie die radikalste Perspektive über den Dingen, nämlich was kann uns letztlich passieren. Wir werden die Räume wechseln, wir werden die, die wir lieb gehabt haben, wiedersehen. Das ist die radikalste Perspektive über den Dingen und Humor ist immer über den Dingen. Deshalb wird er von Diktatoren auch immer verfolgt. Das können die nicht leiden, dass man über den Dingen steht.
Wenn Sie sagen, der Glauben hilft bei Depression nicht, hilft der Humor bei Depression?
Den hat man ja auch nicht. Das ist ja ein Symptom von Depression. Du kannst nicht mehr lachen, überhaupt nicht mehr. Martin Luther, der auch schwer Depressionsschübe hatte, nannte es Satansbad. Das ist sehr gut ausgedrückt. Es ist, als würde ein Dämon dich in eine trübe Pest und Schwefelbrühe runterdrücken. Und dann kriegst du nichts mehr mit. Du kriegst keine Freude mehr mit. Du kriegst kein Lachen mehr mit. Du kriegst gar nichts mehr. Du kriegst auch nicht die wohlmeinenden Zusprüche der Menschen mit, die dich lieb haben, die dir sagen, guck doch mal, du hast es doch gut. Das kriegst du überhaupt nicht mit.
Sie haben Ihren Weg aus der Depression gefunden, sind auch in dieser Karnevalssaison unterwegs.
Ja, aber nach dem Ratschlag meines Arztes, Depression, ist auch eine wichtige Information, hat in unserem Breitengraden zu über 90% mit Veranlagung zu tun. Das ist eine Stoffwechselstörung. Und wenn man weiß, dass man so veranlagt ist, muss man sich hüten, sich zu sehr unter psychischen Druck zu stellen. Ich hatte in meiner Hauptkarnevalszeit immer so um 250 bis 300 Auftritte. Und das geht, wenn man so veranlagt ist, auf Dauer nicht gut. Und dann hat mein Arzt gesagt, gehen Sie in den Hauptberuf Diakon wieder zurück, lassen Sie den Hardcore-Karneval sausen, gehen Sie aber trotzdem weiter auf die Bühne, aber im Gedämpften, in Gebremsten, in ruhigerer Form. Jetzt mache ich nicht mehr 250 Auftritte, sondern 25. Geh weiter auf die Bühne im Kabarett, so ein- bis zweimal in der Woche. Und das ist wunderbar.
Gibt es in dieser Saison einen Scherz, auf den Sie besonders stolz sind?
Also man selber macht die Scherzen in den wenigsten Fällen, sondern Witze sind ja nicht geschützt, die wandern rum und die darf man sich benutzen. Also einen längeren Witz, die Frau Schmitz, alte Frau Schmitz kommt in den Beichtstuhl und beichtet Folgendes. Im letzten Kriegsjahr habe ich einen jungen französischen Soldaten im Keller versteckt. Sagt der Pastor, hören Sie mal, ist doch keine Sünde. Doch, sagt sie, ich muss es beichten. Ich hatte ihm eine Bedingung gestellt. Dafür, dass ich ihn nicht verrate, musste er mich zweimal in der Woche im Bett besuchen. Ach, sagt der Pastor, hören Sie mal, da müssen Sie nicht beichten. Das ist so lang her. Außerdem, unser neuer Papst sagt immer, erst kommt die Liebe und dann kommt die Moral. Müssen Sie nicht beichten, sagt die Frau Schmitz. Doch. Ja, warum denn? Also, ich bin jetzt 91. Er ist 86 und ich habe ihm noch nicht erzählt, dass der Krieg vorbei ist. Doof, aber schön.
Doof, aber schön. Das gilt für viele Witze. Ich wollte eigentlich mit Ihnen nicht über Missbrauch sprechen, aber trotzdem noch die Frage, ist das ein Thema, über das man Witze machen kann? In der katholischen Kirche, als Vertreter der katholischen Kirche?
Da begehe ich mich auf Eis, weil da sagt denn jeder, hör mal, du repräsentierst diesen Laden. Und wenn du jetzt dich über den Laden lustig machst, mit anklagendem Ton, und man kann das nur mit anklagendem Ton, sich dazu äußern, das glaubt dir doch kein Mensch. Und deshalb lasse ich das.
Karneval, Humor und Glaube. Wie das zusammengeht, darüber habe ich mit Willibert Pauls gesprochen. Sein Buch Lachen, Leiden, Lust am Leben, die befreiende Kraft der Religion, ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen, hat 224 Seiten und kostet 20 Euro.